Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 17. März 2025, kurz nach 21 Uhr. Aktuell kann ich den Podcast ja noch etwas früher aufnehmen, weil die Amerikaner ja schon Anfang März ihre Zeit umgestellt haben auf Sommerzeit und wir das jetzt erst dann Ende des Monats tun. Dadurch die Zeitverschiebung halt eine Stunde weniger nach New York und dementsprechend die amerikanischen Handelszeiten bleiben zwar gleich, sind aber nach deutscher Handelszeit dann eben von 14.30 Uhr bis 21 Uhr statt wie sonst üblich 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Ja, und nachdem wir ja zuletzt eine kräftige Marktkorrektur gesehen haben, hat sich der Markt zur Ende vergangener Woche schon etwas gefangen in den USA und das konnte sich dann heute auch weiter fortsetzen. Im weiteren Wochenverlauf wird es ja auch noch recht spannend, denn wir haben jetzt morgen am 18. und dann am 19. März die FOMC-Tagung, der Federal Open Market Committee, der Federal Reserve, also der Offenen Marktausschuss, der tagt und legt da die Leitzinsen fest. Und die Entscheidung gibt es natürlich dann übermorgen am Mittwochabend, müsste dann auch, glaube ich, 19 Uhr deutscher Zeit sein, aufgrund der geringeren Zeitverschiebung und anschließend dann auch die Pressekonferenz. Das müsste dann 19.15 Uhr sein, wobei das meistens eh nicht auf die Minute pünktlich beginnt. Ja, heute auf jeden Fall ein guter Handelstag in New York. Insbesondere der Dow Jones konnte sich kräftig erholen, aber auch einige Techs an der Nasdaq. Aber man muss auch sagen, durchgängig war die Erholung nicht. Da komme ich gleich noch zu. Dann komme ich auch dazu, wie der deutsche Markt performt hat. Aber beginnen möchte ich zunächst einmal kurz mit den Kryptos, denn da gab es ja zuletzt ebenfalls eine kräftige Korrektur. Der Bitcoin teilweise unter die Marke, deutlich unter die Marke von 80.000 Dollar gefallen und da ist schon so ein bisschen Panik bei einigen aufgekommen. Ich hingegen konnte meine TAC-Abonnenten einigermaßen beruhigen, zumal das auch nur ein kurzes Gastspiel war und er sich dann am Ende doch im Bereich, ja, 78.000 bis 80.000, das war so meine Unterstützung, dass er sich in diesem Bereich eben fangen konnte. Jetzt in den letzten Tagen, auch übers Wochenende, ging es dann leicht nach oben. Aktuell notieren wir über 84.000 Dollar. Im Tief waren es aber auch schon, ja, 82.000 davor. Also das schwankt derzeit intraday durchaus ein bisschen, wobei man sagen muss, Tagesschwankungen von 2-3% im Bitcoin sind ja eigentlich nichts Besonderes. Noch härter hat es natürlich die Altcoins erwischt und da allen voran den Ether oder den ETH, wie manche ihn auch nennen, der ja von über 4.000 sich in der Spitze mittlerweile halbiert hat auf unter 2.000 Dollar, aber zuletzt dann auch ja oberhalb der wichtigen charttechnischen Unterstützung im Bereich so 1.700, 1.720 Dollar nach oben drehen konnte, aktuell auch wieder über die Marke von 1.900 Dollar gestiegen ist. Trotzdem muss man sagen, charttechnisch sieht der Bitcoin noch relativ konstruktiv aus, da ist noch nicht viel kaputt gegangen, auch wenn das zuletzt eine kräftige Korrektur war. Im Altcoin-Sektor, sowohl bei Ether oder bei Ethereum, als auch bei vielen anderen, auch Solana und wie sie alle heißen, da ist das Ganze schon deutlich kräftiger ausgefallen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, in der Vergangenheit war es immer so, dass wenn Kryptos, wenn der Bitcoin auch totgesagt wurde, dann stand die Wiederauferstehung kurz bevor und ich habe nach wie vor den Ether, also Ethereum, noch nicht abgeschrieben. Ich denke auch, dass Solana sich fangen wird. Auf der einen Seite muss man sagen, das sind zwar direkte Konkurrenten und das wurde zuletzt auch von vielen Anlegern so gespielt. Da gab es dann eine Solana-Gemeinde und eine Ethereum-Gemeinde. Aus meiner Sicht muss man sagen, dass beide koexistieren können. Wahrscheinlich richtet sich, so sieht es zumindest derzeit aus, Ethereum eher an die professionellen Anwender und Solana zwar eine tolle Blockchain, auch sehr, sehr schnell, aber da sind zuletzt ja eher Meme-Coins drauf gelauncht worden, wie unter anderem der Trump-Meme-Coin oder auch der Melania. Von beiden habe ich natürlich abgeraten. Nichtsdestotrotz, wer da rechtzeitig reingegangen ist und schöne Gewinne machen konnte, dem sei das auch gegönnt. Aber das sind natürlich keine seriösen Investments und das behaupten sie auch gar nicht. So steht in der Beschreibung zum Trump-Meme-Coin beispielsweise, dass es keine Geldanlage sei, sondern dass es ja ein Meme-Projekt sei, mit dem man den US-Präsidenten unterstützen könnte. Ja, und der US-Präsident, der war unter anderem auch dafür verantwortlich, dass es zuletzt an den Märkten so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, nämlich sehr volatil und tendenziell nach unten. Dabei muss man sagen, ja, er ist nicht an allem schuld, so wie das in den deutschen Medien gerne dargestellt wird. Denn er hat natürlich von Joe Biden auch einiges geerbt. Insbesondere hat er da einen katastrophalen Haushalt geerbt. Die Amerikaner sind mit über 35 Billionen US-Dollar verschuldet. Und Biden hat in den letzten 2 Jahren seiner Präsidentschaft die Wirtschaft zwar angefeuert, ein Wachstum von fast 3% hinbekommen, aber eben durch massive Subventionen, durch beispielsweise den Chips Act, beispielsweise auch dann die ganze Förderung für die Solarindustrie und so weiter. Und diese Förderung, diese Subventionen, das ist halt traditionell eigentlich so, die sind relativ wirkungslos verpufft. Kurzfristig gab es im Solarsektor einen Hype, aber wenn man sich mittlerweile Aktien wie Enphase Energy, wie Solar Edge und wie sie alle heißen anschaut, selbst eine First Solar, dann sind die eben auf dem Boden der Tatsachen wieder gelandet, nachdem die Subventionen eben ausgelaufen sind. Ja, und insofern musste er da natürlich ein bisschen eingreifen, musste doch auch für Konsolidierung sorgen. Da ist ja auch dieses Doge-Department von Elon Musk tätig. Das versucht da Kosten einzusparen. Aber er ist natürlich insofern schon auch ein bisschen selber schuld, weil mit seinem ständigen Hin und Her zu den Zöllen morgens 25%, mittags 50%, abends dann hat man sie erst einmal zurückgestellt, weil man doch nochmal miteinander reden möchte. Grundsätzlich kann ich Trump durchaus verstehen, denn was auch in den Medien in Deutschland oftmals falsch dargestellt wird, ist, dass die EU beispielsweise und selbst die EU nicht viel anders sieht das natürlich bei China und anderen Ländern aus, höhere Zölle auf amerikanische Produkte erhebt als die Amerikaner umgekehrt. Und dass Trump dies natürlich nicht in den Kram passt, das kann ich nachvollziehen. Seine Methoden sind oftmals etwas rüde, auch ja jetzt hier in der Ukraine-Frage. Aber grundsätzlich hat er natürlich in einigen Sachen durchaus auch recht und zum Teil musste er halt auch handeln. Er hätte diesen Staatshaushalt, wie er ihn von Joe Biden geerbt hat, so nicht über 4 Jahre weiterführen können. Sonst hätte das tatsächlich auch irgendwann mal in Richtung Staatspleite in den USA tendieren können. Wobei man sagen muss, für die Kryptos, insbesondere den Bitcoin, wäre das natürlich dann auch nicht unbedingt das Schlechteste, denn der wurde ja seinerzeit als Antwort auf die Finanzkrise entwickelt und wenn da natürlich eine amerikanische Staatsschuldenkrise am Horizont auftauchen würde, ja, dann könnte das für massive Gewinne, insbesondere beim Bitcoin und dann vielleicht auch später bei anderen Kryptos sorgen. Ja, sei es wie es sei, kurzfristig eine Marktkorrektur, sicherlich auch so ein bisschen beeinflusst von Trump, aber wie gesagt, alles ist auch nicht schuld und grundsätzlich muss man auch sagen, wir haben zuvor über Wochen, Monate, ja eigentlich sogar 2-3 Jahre steigende Kurse gesehen, da ist ein solcher Rücksetzer durchaus mal normal. Eine Korrektur kann bis zu -20% betragen. Ich hatte das zuletzt auch in meinen YouTube-Videos erwähnt, übrigens, mein YouTube-Kanal könnt ihr euch auch gerne anschauen, dass das ein Kursziel von 17.800 bis 18.000 Punkte im Nasdaq 100 bedeuten würde. Und es ist durchaus auch noch möglich, dass wir das erreichen, weil wir haben jetzt eine erste Abverkaufswelle gesehen von etwas mehr als 10%. Wir sehen jetzt eine Erholung und die Frage wird halt jetzt sein, ist das nur eine Zwischenerholung und wir sehen nochmal mindestens so eine zweite Abwärtswelle oder aber kann sich der Markt jetzt fangen und wir fallen höchstens nochmal auf die bisherigen Tiefs oder vielleicht gar nicht mal bis auf die bisherigen Tiefs zurück und gehen dann wieder nach oben. Mitentscheidend wird dafür natürlich auch sein, was die Federal Reserve uns da Mittwoch mitteilt. Fakt ist, die Wirtschaftsdaten in den USA, die sind zuletzt nicht so schlecht wie teilweise auch dargestellt, was den GDP Now angeht, der Anfang des Jahres noch ein Wirtschaftswachstum von fast 4% angezeigt hat und zuletzt dann teilweise von -3%, muss man einfach wissen, dass da auch das Handelsbilanzdefizit in die Berechnung mit eingeht und das war im Januar extrem hoch. Die Amerikaner haben ja traditionell ein Handelsbilanzdefizit, das heißt, sie importieren mehr als sie exportieren. Aber im Januar war es extrem hoch, weil viele halt Angst vor Zöllen hatten, beispielsweise Stahl, Aluminium, alle Autobauer und so weiter, die halt Stahl und Aluminium brauchen, die haben dann massiv auf Halde gekauft nach dem Motto, ja, wenn wir es jetzt kaufen, selbst wenn dann die Zölle kommen, dann haben wir das erstmal für 3, 4, 5 oder 6 Monate da liegen und können uns dann langsam an die Zölle gewöhnen. Und ja, vor diesem Hintergrund ist dieser Indikator dann stark eingebrochen und das hat Rezessionsängste heraufbeschworen. Zunächst waren es Stagflationsängste, dann Rezessionsängste. Aus meiner Sicht beides falsch. Ob man eine Rezession in den USA sehen wird oder nicht, das kann man nicht definitiv sagen. Das haben ja selbst Trump und sein Finanzminister Scott Bessent zuletzt nicht ausschließen können. Das muss man sehen, auch wenn es nicht mein Base Case ist. Aber was man definitiv nicht sehen wird, ist ein Wirtschaftseinbruch bei weiter hoher Inflation. Denn da muss man sagen, selbst die berühmten Eierpreise sind mittlerweile deutlich zurückgekommen in den USA. Aber ganz abgesehen davon zeigt uns Trueflation auch, dass die Inflationsrate, wenn man sie nahezu real-time misst, wie das Trueflation versucht, zuletzt deutlich eingebrochen ist, weil beispielsweise auch die Mieten nach unten gegangen sind oder zumindest nicht mehr gestiegen sind. Und ja, dementsprechend hat man laut Trueflation in den USA aktuell eine Inflationsrate im Bereich von unter 1,4%, was eigentlich auch bereits unter dem Ziel der Fed wäre. Aber die Fed richtet sich halt nicht nach Trueflation, sondern nach den offiziellen Daten. Und die sind natürlich etwas träger, weil die Beamten in den Ministerien natürlich langsamer arbeiten. Aber Fakt ist, wenn die Wirtschaft schlechter läuft, aber gleichzeitig dann die Inflation eben deutlich zurückkommt, kommt, dann hat die Federal Reserve eben auch den Spielraum, um die Zinsen nach unten zu nehmen und damit die Wirtschaft wieder anzufeuern. Und demzufolge sind Stagflations- oder Rezessionsängste, gut, Rezessionsängste kann man haben, aber Stagflationsängste, die sind deutlich übertrieben und das sehe ich definitiv so nicht. Deswegen gehe ich auch nach wie vor davon aus, dass es bei einer Marktkorrektur im Nasdaq oder an der Börse generell bleibt. Aber die muss eben noch nicht abgeschlossen sein. Das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen sehen. Wie gesagt, durchaus möglich, dass wir noch eine zweite Welle bekommen oder zumindest noch einmal die Tiefs nach einer Zwischenerholung dann ansteuern. Das wäre dann der klassische Doppelboden. Was dafür spricht, dass wir bald wieder steigen, ist natürlich das extrem negative Sentiment. Egal welchen Sentiment-Indikator man aufruft, CNN, Fear and Greed, AAII, Sentiment Survey und so weiter. Die zeigen alle katastrophale Werte an, also die Stimmung an den Börsen ist demnach schlecht und eigentlich sollte man ja dann kaufen. Allerdings in der Vergangenheit war es so, dass gute Stimmung sich meistens auch noch ein bisschen länger gehalten hat, auch schlechte Stimmung hat sich meistens noch ein paar Wochen gehalten und dann drehte der Markt irgendwann und viele ja schaffen es halt nicht, diese kurzfristige Volatilität, die es da gibt, auszuhalten und das ist dann wie gesagt oftmals hier ein Problem. Nichtsdestotrotz, die Kryptos, wie gesagt, scheinen sich langsam zu fangen. Die globale Geldmenge M2 zuletzt auf neue Allzeithochs gestiegen. Der Bitcoin richtet sich oftmals nach der, genauso wie er sich nach der US-Geldpolitik richtet, die auch eher lockerer bald werden dürfte. Also insofern für Bitcoin sieht es ganz gut aus, für Ethereum und die anderen Kryptos dann demnächst auch wieder. Dafür haben wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten 1, 2, 3 Wochen Kaufchancen. Die werden wir dann auch im Tag umsetzen. Ich möchte da aber erst noch den Markt ein bisschen stabiler sehen. An den Börsen, wie gesagt, der Nasdaq, muss man sehen, hat sich jetzt erstmal gefangen, könnte eine Zwischenerholung geben, dann vielleicht nochmal einen Rücksetzer, muss man schauen, wie tief das dann geht. Nichtsdestotrotz muss man auch hier sagen, der Index selbst hat zwar nur 10% etwa verloren oder etwas mehr als 10%, aber einige Einzelwerte, und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Dorfklitschen und Pommesbuden, sondern selbst eine Nvidia, haben 30% teilweise verloren und das ist natürlich dann bei solchen Werten oftmals eine Gelegenheit. Generell muss man aber auch sagen, der Philadelphia Semiconductor Index, in dem die ganzen Chipwerte allen voran natürlich dann Nvidia drin sind, der sieht auch noch nicht gerade gut aus, aber er hat sich zuletzt, auf einem wichtigen Niveau, auf einer wichtigen Marke so um 4.200, 4.300 Punkte nach oben gedreht. Heute gab es auch ein schönes Plus von 1,4%, 4.664 Punkte knapp der Schlusskurs. Wie gesagt, muss man beobachten. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz aus dem Schneider, aber es läuft jetzt so langsam in die richtige Richtung und die schlimmste Zeit des Jahres, die dürften wir erst einmal hinter uns haben. Oftmals gibt es ja im Mai nochmal auf die Mütze, sell in May and go away, ja das bekannte Sprichwort, aber das werden wir dann sehen müssen. Aktuell jedenfalls sollte sich die Situation beruhigen. Ja, und beginne ich dann heute auch mal mit dem US-Markt und dann gleich auch mit dem Nasdaq 100. Heute ein Plus von 107,60 Punkten, 0,55%, sicherlich nicht spektakulär, aber wenn man schaut, wo der Index noch vor 1, 2 Tagen, Handelstagen muss man sagen, war ja das Wochenende dazwischen war, dann war es doch eine schöne Erholung, vor allen Dingen auch heute, wenngleich man sagen muss, im späten Geschäft konnten die Gewinne nicht ganz gehalten werden. Wir hatten ein Tageshoch im Bereich knapp unterhalb von 19.950, also da hat man schon wieder einiges abgegeben. Wenn man sich auch die Gewinner und Verlierer anschaut, auf der Verliererseite Amazon minus 1,14%, Nvidia minus 1,71% und Tagesverlierer Tesla, die nach wie vor von allen Seiten um die Ohren gehauen kriegen, ein Minus von fast 5%, 4,83%. Gewinnerseite Lululemon, Athletica, zuletzt auch zusammengefaltet, jetzt wieder auf Erholungskurs. Dann PDD Holdings, das ist das Unternehmen hinter Temu in China. Chinesische Aktien heute ohnehin sehr stark, plus 5,2% fast. Und Tagesgewinner Intel, die haben ja einen neuen Chef bekommen, den die Börse regelrecht feiert. Und das auch durchaus zu Recht, denn das ist ein absoluter Branchenveteran, der die Branche auch sehr gut kennt, der in der Vergangenheit auch ein Vermögen im Chipsektor selbst gemacht hat und dem man es durchaus zutrauen kann, Intel wieder auf Kurs zu bringen. Allerdings, kleine Warnung hierzu, selbst wenn man da auf einen Turnaround spekuliert, man hat gesehen bei General Electric, als die in der Krise waren und damals den ehemaligen Chef von Danaher bekommen haben, der letztlich auch einen super Job gemacht hat, hat das trotzdem bis zu 3 Jahre gedauert, bis das Ganze gedreht war, weil das eben so ein riesiger Weltkonzern ist und ein neuer CEO, der kann da einfach nicht über Nacht hinkommen, einen Knopf drücken und dann läuft es wieder besser. Also das ist ein Prozess. Aktuell wird Intel gefeiert. Die Aktie kann durchaus auch noch ein bisschen weiterlaufen. Vielleicht läuft sie noch Richtung $30, aber man muss sich dort auch darauf einstellen, dass es anschließend nochmal Rücksetzer gibt. Ich glaube nicht, dass wir vielleicht nochmal die Tiefs ausloten, da im Bereich unterhalb von 20, aber dass es da durchaus auch nochmal Richtung 24, 25 dann gehen kann, das sollte man auf der Uhr haben. Alles in allem aber, wie gesagt, der Nasdaq heute grün und den ganzen Tag über, wenn er auch die Gewinne nicht ganz halten konnte. Und das sieht definitiv gut aus. Etwas stärker heute unterwegs, der Dow Jones. den es zuletzt aber auch böse zerlegt hatte. Heute hier ein Plus von 353,44 Punkten oder 0,85%. 41.841,63 Punkte zum Handelsschluss. Das Problem ist hier halt nur, wir haben zuletzt charttechnisch sowohl im Nasdaq, wo wir den Aufwärtstrend, der seit mehr als zwei Jahren aktiv war, gebrochen haben, als auch im Dow Jones, wo wir einen Doppeltop generiert haben und unter die Marke von 41.500 Punkten gefallen sind. Da haben wir zuletzt charttechnisch schwache Signale oder Verkaufssignale eigentlich bekommen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, insbesondere dieses Verkaufssignal im Dow Jones, das kann durchaus sich noch als Fehlsignal herausstellen, weil der Bruch dieser Marke jetzt nicht gerade signifikant war. Also im Tief waren wir da unten im Bereich 40.600. Das sind zwar fast 1.000 Punkte tiefer, aber eben nur 2,5% etwa bei einem Index, der so hoch steht. Und insofern kann das einfach auch eine überschießende Bewegung gewesen sein. Dann aber müssten die Bullen jetzt am Ball bleiben und den Index wieder über die 42.000er Marke hieven und ihn dann im Bereich 41.500, 42.000 plus minus ein paar Pünktchen sind da immer mal drin stabilisieren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, heute guter Handelstag, aber was man auch sieht, ist durchaus ein Favoritenwechsel, wenn man eben auch die Verlierer im Nasdaq 100 gesehen hat. Eine Nvidia, die ja lange absoluter Top-Favorit von allen war, eine Amazon, die auf der Verliererliste stand. Also das sieht nicht so schön aus und im Dow Jones heute ebenfalls. Nvidia, Amazon, die beiden Top-Verlierer mit 1,7 und 1,14% Minus. Und der dritte Top-Verlierer, die Aktie von American Express, aber das war ein Minus von nicht mal einem halben Prozent. Das ist dann eher so ein bisschen eine Zufallsbewegung. Auf der Gewinnerseite hingegen United Health Group, die haben ja auch zuletzt auch nach einem Mord an einem Vorstandsmitglied in den USA so ein bisschen nachgegeben, ein bisschen korrigiert, fangen sich jetzt wieder zusehends und generell natürlich kein schlechtes Unternehmen. Dann Walmart, zuletzt ebenfalls unter Druck gestanden, heute ein Plus von fast 2,5%. Hier gab es auch noch die Meldung, dass Walmart als Fintech-Partner für Buy Now, Pay Later von Affirm zu Klarna gewechselt ist und Klarna, die wollen in Kürze auch an die Börse gehen, also das dürfte dann auch für den Börsengang tendenziell gut sein. Affirm hat darunter stark gelitten, aber konnte dann zum Handelsende auch einen großen Teil der Verluste wieder aufholen und der Tagesgewinner im Dow Jones, man höre und staune, die Aktie von Nike oder Nike, wie auch immer man es aussprechen will, mit einem Plus von knapp 3% und generell muss man sagen, Nike, die haben zuletzt, sind sehr tief getaucht, die haben die Tiefs auch mehrfach ausgelotet und unterhalb von 70 scheint jetzt der Boden so ein bisschen eingeloggt zu sein. Klar, die Aktie ist noch nicht aus dem Schneider, dazu müsste sie noch nachhaltig über 80 steigen und das halten. Das wären also nochmal gut 10% vom aktuellen Niveau. Aber dass die Aktie heute an einem solchen Handelstag auch mal als Tagesgewinner ins Ziel einläuft, das ist sicherlich ein positives Zeichen. Und das sieht man dann auch im Musterdepot des Total Return Börsenbriefs, was insgesamt immer noch nicht zufriedenstellend gelaufen ist. Das muss man so ganz klar sagen, dass da arbeiten wir noch dran. Aber wir haben da heute einige Positionen, die deutlich zulegen konnten. Ich nenne jetzt einfach mal Musterdepot-Werte ein Albemarle, die heute 5,5% zulegen konnte. Eine Baidu, generell China-Aktien heute allesamt sehr stark. Baidu heute mit plus 9%, nachdem sie hier im KI-Sektor für Furore sorgen konnten mit neuen KI-Modellen, die sie vorgestellt haben. Und dann der Energy-Drink-Hersteller Celsius mit einem Plus zum Handelsende von 10,5%, teilweise über 12% im Plus. Die Aktie scheint auch den Boden gefunden zu haben und die Übernahme von Alana Nu oder wie auch immer man es jetzt ausspricht, die scheint auf jeden Fall gut anzukommen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht alle Musterdepot-Werte durchgehen, aber dass man im Total Return Börsenbrief Musterdepot alleine heute zwei Aktien hat, die fast 10% oder zwischenzeitlich mehr als 10% gewinnen konnten. Baidu hat ja nicht ganz geschafft, das ins Ziel zu bringen mit 9,6% plus am Ende. Ja, das zeigt, dass, wie gesagt, hier wir auf dem richtigen Dampfer sind. Wir haben dort eher natürlich Werte genommen, jetzt nicht so die klassischen Technologiewerte, sondern eher abseits. China war lange unbeliebt. Man hat alles immer nur auf Tech und KI reduziert und da haben wir natürlich im Börsenbrief erstmal gelitten. Deswegen das Musterdepot ist noch nicht so, wie es sein soll, aber es befindet sich durchaus auf dem Weg der Besserung. Insbesondere haben wir die Marktkorrektur zuletzt natürlich gut weggesteckt und ich gehe davon aus, dass das Musterdepot auch längerfristig definitiv erfolgreich wird, wie das bei allen meinen Musterdepots bisher am Ende war. Ja, und damit komme ich zum Schluss dann noch kurz zum deutschen Markt. Ich hoffe, dass ihr dranbleibt, denn der war ja zuletzt interessanter wie der US-Markt und der DAX heute mit einem fetten Plus von 167,75 Punkten oder 0,73% aus dem Handel gegangen, 23.154,57 auf Zetra-Schlusskursbasis. Bei L&S im nachbörslichen Geschäft wird er sogar mit 23.231 gesehen. Das sieht also noch besser aus. Da gibt es nochmal einen Schnaps obendrauf. Ja, und die Gewinner-Verlierer auf der Verliererseite heute die Aktien von Infineon. Zalando und Symrise, Infineon, ja, Chipsektor, Technologie derzeit nicht so geliebt, gerade in Amerika, aber dann auch setzt sich das hier in Europa, in Deutschland fort. Dann Zalando, ja, so ein bisschen Gegenstück zu Amazon, die waren der Top-Verlierer im Dow Jones, also auch das erklärbar. Und dann Symrise, die es zuletzt hart erwischt hat, aber ich bleibe dabei, dass das ein Top-Unternehmen ist aus dem Bereich Duft- und Geschmacksstoffe. Das ist ein weltweites Oligopol. Und Symrise, ich habe sie vor Jahren mal analysiert, da stand die Aktie aber noch viel, viel tiefer, habe ich als die Aktie bezeichnet, die Warren Buffett am ehesten in Deutschland kaufen würde, weil sie eben seinen Ansprüchen genügen sollte, so in einem Oligopol tätig, da aufstrebendes Unternehmen, wachstumsstark und so weiter. Wenig Konkurrenz durch das Oligopol und ja, die Aktie ist lange Zeit super gelaufen, zuletzt kommt sie ein bisschen unter Druck, wir haben in einem Musterdepot schon mal eine erste Position genommen, da werden wir wahrscheinlich dann nochmal demnächst nachkaufen, ist jetzt hier in dem Fall nicht das Börsenbrief-Musterdepot, muss man auch sagen, wobei sie selbst dafür ein Kandidat wäre und alles in allem sehe ich Symrise deutlich positiver, auch wenn sie heute der Top-Verlierer im DAX waren und das an einem sehr starken Handelstag. Gewinnerseite Bayer scheint sich auch langsam zu berappeln, war ja unter 20 Euro, mittlerweile schon fast wieder bei 24, zuletzt aber Ankündigung einer Kapitalerhöhung, die nochmal drauf gedrückt hat, muss man mal schauen, ob sich da die Erholung fortsetzen kann. Dann Siemens Energy, ein Plus von 2,7%, die Aktie habe ich ja in der Vergangenheit völlig falsch eingeschätzt, habe ich ja schon mehrfach eingestanden, als es doch damals Staatshilfen gegeben hat, habe ich gesagt, da sollte man vielleicht besser die Finger von lassen, wenn der Staat da schon rettend eingreifen muss, das hat sich im Nachhinein als Fehler erwiesen, das war eine gut organisierte Rettung unter Führung. Das muss man in dem Fall dann auch mal anerkennen, von Robert Habeck, der das Wirtschaftsministerium immer noch leitet und seinerzeit ja auch geleitet hat. Da wurde auch der Mutterkonzern Siemens mit ins Boot genommen und das war definitiv gut gemacht. Aber man hatte natürlich dann später auch ein bisschen Glück, dass Produkte, die das Unternehmen herstellt, sehr stark gefragt waren, insbesondere in den USA. Und der Tagesgewinner heute, die Vorzugsaktie von Sartorius, die Stammaktie, befindet sich ja auch in unserem Börsenbrief-Musterdepot, also auch die heute mit einem schönen Plus und alles in allem bleibe ich dabei. Sartorius ist grundsätzlich ein grundsolides Unternehmen, eine tolle Aktie eigentlich, die über Jahre auch super gelaufen ist, die aber ein Problem hatte. Durch Corona gab es kurzfristig einen Boost im Geschäft. Deswegen ist die Aktie kurzfristig auf absurde Kurshöhen explodiert von, glaube ich, über 600 Euro. Und dann war der Corona-Boom vorbei. Und jetzt waren aber bei vielen Kunden die Lager voll. Und das hat jetzt eben ein, zwei Jahre gedauert, bis das sich wieder normalisiert. Und am Ende werden sie wieder auf den alten Wachstumskurs zurückkehren, der so bei etwa 8-12%, sage ich mal, Wachstum liegt pro Jahr. Und dann dürfte die Aktie sich auch wieder auspendeln. Aber meines Erachtens, bei über 600 Euro war sie natürlich absurd teuer, bei teilweise ja um die 200 Euro sehr günstig, aktuell knapp 250 Euro, was die Vorzugsaktie angeht, da glaube ich, ist sie immer noch zu günstig. Ich denke, die Aktie hat mittelfristig Potenzial wieder über 300 in Richtung 350, 400, was die Vorzugsaktie angeht, zu steigen. Ja, und die Stammaktie dürfte sich dann in ähnliche Richtung halt entwickeln. Dann weiter zum MDAX. Da hatte ich ja kürzlich auch ein Video zugemacht auf meinem YouTube-Kanal und hatte das Ausbruchsszenario vorgestellt, das ja auch aufgegangen ist. Er ist über 27.500 Punkte gestiegen. Ich habe ein Kursziel von 32.500 bis 33.000, hat aber auch gesagt, wenn er mal über 30.000 ist oder an die 30.000er Marke ranläuft, da kann es ein bisschen ruckeln. Genau das ist passiert. Da ist er dann letztens auch teilweise 1.000 Punkte, kann man schon sagen, zurückgesetzt. Das hört sich natürlich immer extrem viel an, aber das ist natürlich bei einem Index, der bei 30.000 steht, dann auch nur etwas mehr als 3%. Das liegt also im Toleranzbereich, muss man schon fast sagen. Und wenn man sich das anschaut, heute gibt der MDAX wieder Gas, plus 348,83 Punkte oder 1,2% auf 29.513,43. Ja, außerbörslich, nachbörslich geht es auch hier nochmal deutlicher nach oben, nochmal fast 200 Punkte oben drauf. Aber das soll uns an dieser Stelle nicht interessieren. Gewinner, Verlierer, da haben wir auf der Verliererseite Nemetschek. Zuletzt super gelaufen, gab es jetzt zuletzt ein paar Gewinnmitnahmen, heute minus 0,5% runter, aber die Aktie nahe am Allzeithoch. Dann Bilfinger, zuletzt ebenfalls super gelaufen. Baudienstleister muss man mittlerweile das Unternehmen vielleicht eher nennen. Heute ein Minus von 0,5%, auch weitere Gewinnmitnahmen. Und dann Lanxess, die wollte ich eigentlich vor kurzem auf meinem YouTube-Kanal in einem Video mit reinnehmen, habe es dann leider verpennt. Generell muss man hier sagen, da ist ja ein Hedgefondsmanager eingestiegen aus den USA, glaube zu Kursen um die 23, 24 Euro. Also er liegt jetzt schon da schön im Plus. Ich glaube, es war Dan Loeb, bin aber jetzt nicht ganz sicher. Und ich denke, ja, Lanxess ist kein schlechtes Unternehmen. Die Aktie war sehr tief nach unten geprügelt. Die ganze deutsche Chemiebranche, selbst BASF hat sich ja zuletzt dann erholen können. Bayer hatte ich ja gerade auch im DAX angesprochen. Also insofern, da dürfte noch was gehen. Nichtsdestotrotz, nach dieser steilen Rallye, weil die Aktie kommt ja von etwa 20 Euro, gibt es da eben mal ein paar Gewinnmitnahmen. Heute ein Minus von 1,4%, aber das ist da definitiv nach der Rallye zuletzt nicht so schlimm. Gewinnerseite, Nordex, HelloFresh, ThyssenKrupp. Nordex aus dem Windkraftbereich bin ich jetzt auch nicht so der ganz größte Fan von, muss man sagen. Aber es läuft halt derzeit rund, wenn die Grünen da in das, in die Regierung mit quasi reinreden können, wenn sie da Klimaschutzprojekte für 100 Milliarden und so weiter reinverhandeln konnten, dann ist das natürlich für den ganzen Sektor gut. Man sieht das zum Teil auch bei Solarwerten, SMA Solar, die in der Vergangenheit ein absolut grandioser Short-Tipp von mir waren, bei Kursen von 110 und mehr, ist ja voll aufgegangen, der Short. Die erholen sich zuletzt auch deutlich, sind wieder über 20 Euro gestiegen. Die Frage ist dann halt immer, selbst wenn da jetzt Subventionen in diesen Sektor fließen, wie viel ist das am Ende und wie lange fließen die? Weil in den USA war es halt so, Joe Biden, da ging das Ganze ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Das hat dann die Aktien kurzfristig auch für ein Jahr etwa beflügelt. Und danach war Pustekuchen. Das kann natürlich hier auch so sein. Aber ich denke, dass die Subventionen in Deutschland eher längerfristiger angelegt sind. Also nicht nur ein Jahr, sondern mindestens mal über 4 Jahre. Dann wird ja neu gewählt, da muss man sehen. Und dementsprechend könnten diese Aktien aus dem erneuerbaren Energienbereich durchaus interessant sein oder interessant werden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, man kann derzeit eine Vestas, und das ist der Weltmarktführer im Windkraftbereich, relativ günstig kaufen. Warum sollte ich mir dann eine Nordex holen, die in der Vergangenheit jetzt nicht durchgehend erfolgreich waren? Also das ist dann immer so ein bisschen die Abwägung. Aber charttechnisch muss man auch sagen, Nordex heute ganz klar über 4% im Plus, deutlich über 15, 16 Euro gestiegen. Also da kann durchaus nach oben noch was gehen. Shorten würde ich sie auf dem aktuellen Niveau definitiv da in diese Rallye hinein nicht. Dann HelloFresh, zuletzt nach unten geprügelt, nach wie vor die meistgeschortete Aktie am deutschen Aktienmarkt. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein Zeichen, dass viele Anleger nicht damit rechnen, dass das ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen ist, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil sie zwar in der Vergangenheit durchaus die ein oder andere Gewinnwarnung hatten, aber generell das Geschäft jetzt nicht so grottenschlecht immer gelaufen ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Aktie ist zwischenzeitlich auch öfter schon mal deutlich nach oben gesprungen, in kurzer Zeit um 50% und mehr. Und das dürfte eben auch an diesen gewaltigen Short-Positionen liegen. Denn wenn da mal eine positive Meldung kommt, zuletzt gab es eben eher wieder negative, dann stürzen sich natürlich die Käufer drauf und dann kommen die Shorties schnell in die Bredouille. Dann gibt es einen Short-Squeeze. Der legendärste, den haben wir damals bei GameStop in den USA gesehen. Und insofern, das ist eine heiße Kiste. Keine Aktie, die man sich jetzt ruhig ins Depot legen kann und dann nicht mehr drauf guckt, aber wenn sie nochmal unter 8 Euro fällt, für Zocker, für Trader, durchaus interessant, auch als Short-Squeeze-Kandidat in Deutschland. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von ThyssenKrupp, da gab es eine Meldung, Rheinmetall wird nicht die Marine, die U-Boot-Sparte übernehmen. Das ist relativ eine komische Meldung, muss man sagen. Der Kollege Daniel Kühn hat auch darüber geschrieben, denn das war eigentlich schon klar. Das hat das Management auf dem Conference-Call vor 2-3 Wochen gesagt, dass man wahrscheinlich die U-Boot-Sparte, die Marine-Sparte eher jetzt an die Börse bringt und dann Aktien dieses Unternehmen, dieser Sparte halt an die Anteilseigner ausschüttet. Das war auch Basis der Kursrallye so ein bisschen, diese neue Fantasie. Und da gab es dann jetzt die Meldung, Rheinmetall wird die Sparte nicht übernehmen. Ende letzter Woche, das hat dann für ein bisschen Druck auf den Aktienkurs gesorgt. Mittlerweile hat sich das Ganze beruhigt. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. ThyssenKrupp, kurzfristig, die Aktie war natürlich teilweise auf unter 3 Euro nach unten geprügelt. Da war alles Negative im Kurs drin. Deswegen haben wir sie beispielsweise im Börsenbrief, wo wir sie lange auf der Shortwatch-List hatten, auch schon vor 2-3 Monaten runtergenommen, weil das keinen Sinn mehr ergeben hätte. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das Unternehmen nachhaltig erfolgreich jetzt plötzlich wird, sondern das ist einfach wie in der Vergangenheit. Die Aufzugsparte hat auch schon mal für Fantasie kurzfristig gesorgt. Der Wasserstoffbereich, Nucera auch. Aber letztendlich verschabelt man damit ja auch sein Tafelsilber so ein bisschen. Und dementsprechend, wie gesagt, ThyssenKrupp ist für mich nach wie vor ein untergehender Dinosaurier. Eine Aktie, die ich nicht unbedingt anfassen würde, schon gar nicht, nachdem sie vom Tief aus 200% und mehr gemacht hat. Aber wer aktuell drin ist und wer sie tief erwischt hat und vielleicht 100-200% im Plus ist, der kann natürlich erstmal noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Wenn es über die 10 Euro geht, kann es vielleicht auch Richtung 12 noch gehen und vielleicht noch höher. Aber wie gesagt, ich würde mir eher jetzt im amerikanischen Tech-Sektor beispielsweise eine Alphabet, die relativ günstig zu haben ist, ins Depot packen für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, als jetzt eine ThyssenKrupp, wo ich weiß, dass das ja eigentlich kein gutes Unternehmen ist und in 3, 4, 5 Jahren wird diese Aktie schätzungsweise dann eben deutlich tiefer sein, wohingegen eine Alphabet mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich höher stehen wird. Aber gut, das mag Geschmackssache sein. Dann weiter zum SDAX, den Small Caps in Deutschland. Auch da hatte ich ein Video auf meinem YouTube-Kanal zugemacht. Wenn ihr den finden wollt, Sascha Huber plus Krypto am besten suchen. Problem ist, es gibt einen österreichischen Fitness-YouTuber, der den gleichen Namen hat und dessen Kanal ist auch größer. Das heißt, wenn ihr nur nach Sascha Huber sucht, dann findet ihr ihn nicht. Das SDAX-Video kam 2 oder 3 Tage nach dem MDAX-Video. Ich hatte darauf hingewiesen, der MDAX ist schon charttechnisch ausgebrochen. Deswegen gab es da schon das Kaufsignal. Der SDAX steht kurz davor. Genau das ist dann auch passiert. Und seitdem entwickelt er sich gut. Heute jetzt auch mit einem kräftigen Schluck aus der Pulle, muss man sagen. Generell zuletzt gut gelaufen. Auch hier nach einem kleinen Pullback auf den Ausbruchspunkt, der so im Bereich 15.200, 15.300 lag. Aktuell heute plus 439,05 oder knapp 2,8%. 16.155,63. Und hier sieht man jetzt, was ich eben so ein bisschen gesagt habe, wenn man auf die Gewinnerliste gleich guckt. Aber zunächst zu den Verlierern. Da haben wir Grand City Properties. Immobilienwerte sind derzeit natürlich nicht so besonders beliebt, weil durch die massiven neuen Schulden in Deutschland natürlich die Zinsen in der Eurozone insgesamt steigen. Natürlich steigen sie in erster Linie für Deutschland, aber dann sagt man sich, Deutschland ist immer noch solider als Italien, Spanien und so weiter. Dann steigen sie da auch. Und das drückt natürlich dann auf die Baubranche generell, wo dann die Baufinanzierung teurer wird, aber natürlich auch auf Immobilienwerte, weil ja da oftmals auch Immobilien auf Kredit gekauft wurden. Und da sind natürlich steigende Zinsen, wenn man da Kredite prolongieren muss, sicherlich nicht so gut. Deswegen Grand City Properties derzeit nicht in, aber auch eine Round Town, die wir ja zwischenzeitlich mal im Börsenbrief gehebelt long hatten und schöne Gewinne einfahren konnten, würde ich derzeit auch nicht mehr anfassen. Und generell, wie gesagt, Immobilienaktien in Deutschland, Vonovia im DAX, auch so ein Beispiel, wo man vorsichtig sein sollte. Und Grand City Properties heute, wie gesagt, minus 1,25%, einer der Top-Verlierer im SDAX. Weiterer Top-Verlierer, Douglas, sind ja relativ neu wieder an die Börse gekommen, aber da läuft es bisher nicht rund. Zuletzt gab es aber massive Insiderkäufe. Zudem ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau unter 15 Euro eigentlich sehr günstig. Müsste man mal abwarten, ob hier im Bereich 14, 15 jetzt eine Bodenbildung stattfindet. Wenn das der Fall wäre, würde ich der Aktie durchaus zutrauen, Richtung 18 bis 20 zu laufen. Mehr allerdings erstmal auch nicht. Und wie gesagt, erstmal muss man abwarten, ob es da zu einer Bodenbildung kommt. Und Tagesverlierer mit einem Minus von 3,4%. Springer Nature, auch die sind noch relativ kurz erst an der Börse, wurden zunächst relativ positiv aufgenommen, relativ positiv begrüßt. Aber in den letzten ein, zwei Monaten, etwa seit dem Jahreswechsel 24, 25, geht es auch hier bergab. Und generell konnte ich in der Vergangenheit mich mit dem Unternehmen jetzt nicht so anfreunden. Generell ist das jetzt nicht so ein Business. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so super aus, muss man sagen. Aber wo ich jetzt so viel Wachstumspotenzial und so weiter sehe. Also insofern wundert mich da die Kursentwicklung nicht so sehr. Ja, und die Tagesgewinner im SDAX, Mutares, die profitieren von einer massiven Kursrallye von Steyr Motors. Das ist quasi so die österreichische Deutz. Und an denen hatte sich Mutares vor einigen Jahren beteiligt, weil das Unternehmen ja fast schon in der Insolvenz stand. Man hat sie dann saniert, vor kurzem, vor ein paar Monaten an die Börse gebracht. Und jetzt mit der ganzen Fantasie, Rüstung und so weiter, geht diese Aktie durch die Decke. Im Prinzip an Dieselmotorenhersteller, also wie gesagt, die österreichische Deutz, wenn man so will. Und die schießt durch die Decke. Allein heute ein Plus bei Steyr Motors von 142,22% auf 218 Euro. Letzter Schlusskurs am vergangenen Freitag war also 90 Euro. Wenn ich das richtig jetzt gerechnet habe. Und da sieht man schon, was hier abgeht. Und davon profitiert natürlich auch Mutares. Und wenn die jetzt da auscashen könnten, sie haben ja im Zuge des Börsengangs ein bisschen ausgecashed, aber zu deutlich niedrigen Kursen. Und wenn sie das jetzt könnten, dann wäre das sicherlich ein Gamechanger. Dann müsste man Mutares noch viel höher kaufen, wobei die Aktie zuletzt ohnehin auch schon sehr, sehr gut gelaufen ist nach der Short-Attacke, die sie ja vor einigen Monaten nach unten gedrückt hat. Aber hier muss man sagen, es gibt eben Lock-up-Fristen, also Haltefristen. Das heißt, die können jetzt noch nicht raus. Deswegen können sie jetzt aktuell in diese Mega-Rally hinein nicht verkaufen. Natürlich, wenn die Aktie jetzt, sagen wir, auf 100 Euro zurückfällt von Steyr Motors und dann die Lock-up-Fristen in irgendwie, glaube in 6 Wochen oder 8 Wochen auslaufen, dann wäre das immer noch ein super Deal. Aber natürlich wäre es besser, sie könnten jetzt schon verkaufen. Und das verhindern eben diese Haltefristen. Deswegen ganz so durchschlagend ist der Erfolg dann für Mutares am Ende wahrscheinlich nicht. Es sei denn, Steyr kann sich jetzt die nächsten 2-3 Monate auf diesem Niveau halten, was aber eher unrealistisch ist, weil der Kurs auch dadurch nach oben gepusht wurde. Das erinnert so ein bisschen an neuer Markt oder auch an verschiedene Kryptos, dass das Angebot eben recht knapp ist und jetzt viele Anleger, insbesondere Privatanleger, sich da drauf stürzen und deswegen diese Aktien durch die Decke gehen. Ähnlich sieht das Ganze bei Alzchem aus, die ja ebenfalls im Bereich Sprengstoffzulieferer und so weiter und deswegen von Rüstungsfantasie profitieren. Ja, aber ich hatte ja eben gesagt, diese ganze grüne Politik, die es in Deutschland wahrscheinlich dann demnächst auf Schulden geben wird mit Subventionen, die sieht man im S-Tax und das sieht man eben an zwei Werten, nämlich Energiekontor plus 13% und SFC Energy ebenfalls plus 13,2%, also Energiekontor 13,15, SFC 13,21, das nimmt sich nicht viel und das sind beides so Unternehmen, Energiekontor aus dem Bereich regenerative erneuerbare Energien und SFC so aus dem Bereich Wasserstoff. Generell muss man sagen, sind beide beides keine schlechten Unternehmen. Gerade Energiekonto, da haben zuletzt einige für getrommelt und die Aktie ist trotzdem ins Bodenlose gefallen. Also da kann man durchaus verstehen, dass dann zu Kursen von 40, 45 Euro einige Anleger dazugegriffen haben. Eigentlich hätte sie so tief gar nicht fallen dürfen. Aber das ist nun mal Börse. Aber jetzt heute große Gründe für diese plus 13%, außer diese neue Fantasie. Die gab es dann eben auch nicht. Nichtsdestotrotz zeigt das, was möglich ist, wenn man sich anschaut. Nordex deutlich im Plus, Energiekonto plus 13%, SFC Energy plus 13%. Also in dem Sektor, da spielt sicherlich jetzt so ein bisschen auch die Musik aufgrund dieser grünen Märzpolitik, die wir dann jetzt in Zukunft bekommen werden. Wirklich völlig absurd. Die Bevölkerung wählt rechts und bekommt dann links-grün weitere Politik. Aber sei es wie es sei, das ist eben Deutschland. Da werde ich mich nicht mehr allzu lange, Gott sei Dank, mit rumärgern müssen. Und ja, für die Aktien aus der Branche ist das natürlich definitiv gut. Ja, und dann der TecDAX, heute mit einem Plus von 37,06 Punkten oder knapp 1%, 0,98%, um genau zu sein, 3810,41, konnte sich zuletzt ja auch besser halten als der Nasdaq in den USA. Klar, hier sind zwar auch Technologiewerte drin, aber zum Teil eben dann auch ist in Deutschland dann Technologie sowas wie Deutsche Telekom oder Freenet und so weiter, also Telekommunikationsunternehmen, Dividendenzahler, und die haben natürlich dann den Index gestützt, weil das natürlich Aktien waren, die in den USA erstens gar nicht in den Technologiebereich unbedingt einsortiert werden und zum Zweiten, weil die natürlich in den USA durchaus auch gut gelaufen sind als Dividendenbringer, wenn man sich eine Verizon und so weiter angeschaut hat. Also insofern, ja, ist schon klar, warum der TecDAX sich besser als der Nasdaq gehalten hat. Das wird aber in Zukunft dann auch wieder anders sein, wenn beispielsweise die Chip-Werte, die KI-Werte die Pace machen. Aber bis dahin muss man jetzt hier noch ein bisschen damit leben, wie gesagt, dass der deutsche Markt besser läuft. Zumal es ja auch, wie gesagt, Umschichtungen gab, sicherlich aus den USA raus und rein nach Europa, aber auch Sektoren, eher zum Beispiel eine Celsius Konsumgüter, Energy Drinks wird gekauft und eine Nvidia eben dann aktuell nicht mehr so. Gewinner, Verlierer im TecDAX noch kurz, der Form halber. Nemetschek hatten wir eben schon im MDAX, glaube ich, minus 0,5%. Formicon zuletzt zusammengebrochen, nachdem es da schlechte Nachrichten gab. Ist ja so ein Biosimilar-Unternehmen, grundsätzlich in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, aber da gibt es jetzt Zweifel an verschiedenen Projekten, die da noch laufen, und der Tagesverlierer Infineon, auch den hatten wir schon im DAX als einer der Tagesverlierer, ein Minus hier von 1% etwa. Gewinnerseite Aixtron, Nordex, Jonos. Aixtron, ja, war teilweise ja über 40, da habe ich gesagt, die Aktie kann sich halbieren und mehr hat sie getan. Zuletzt scheint sie sich jetzt endlich mal so ein bisschen fangen zu können. Ich hatte ja damit gerechnet, dass das irgendwann jetzt zeitnah passieren könnte. Generell muss man aber auch sagen, ist ein Maschinenbauer, der in erster Linie ja Chipunternehmen oder Chipproduzenten halt beliefert. Also das kann durchaus noch kritisch sein. Auf der anderen Seite, wir hatten eine süße Microtech, wo das Ganze ähnlich ist, und die sind trotzdem mit KI-Fantasie durchgestartet. Also manchmal ist Börse auch schon ein bisschen verrückt. Bei Aixtron war die KI-Fantasie vielleicht einfach schon ein paar Monate früher gegeben. Generell muss man sagen, Aixtron, süße Microtech, das sind alles keine schlechten Unternehmen. Das sind keine Unternehmen, wo ich sagen würde, da darf man die Aktien niemals anfassen. Aber es sind eben sehr starke Zykliker und es sind eben keine Unternehmen, wo man sich die Aktien jetzt hinpackt, 3-4 Jahre wartet und dann schaut man drauf und freut sich, wie das vielleicht bei einer Alphabet oder einer Amazon und anderen in den vergangenen Jahren zumindest der Fall war. Sondern das kann zwischenzeitlich mal in einem Hype, man hat es bei Süß Microtech gesehen, zu einer Vervielfachung kommen, und später gibt es dann wieder eine Halbierung, eine Drittelung, eine Viertelung. Und da, wenn man die richtig trifft, wie gesagt, alles gut. Nur die richtig zu treffen ist halt oftmals sehr, sehr schwierig. Und das ist in der Vergangenheit haben das viele probiert. Die meisten haben es dann nicht durchgehalten, weil es oftmals auch 3, 4, 5, 6, 7 Jahre dauert, bis wieder so ein Hype-Zyklus dann eben kommt. Und so lange ist dann außer Spesen nicht viel gewesen. Da hat meine Aktie im Depot 7 Jahre lang mit 0% und dann plötzlich macht sie in einem halben Jahr 300%. Das ist natürlich dann, wenn man lange genug gewartet hat, immer noch eine super Sache. Da hat man nach 8 Jahren 300%, sage ich mal. Ist ja auch eine durchschnittlich tolle Rendite, aber die meisten halten eben diese lange Zeit nicht durch. Nordex eben schon besprochen. Windkraft, wie gesagt, profitiert da von der neuen deutschen grünen Verschuldungspolitik. Und die Jonos, die wurden zuletzt auch ohne Sinn und Verstand nach unten geprügelt. Da ist natürlich auch ein Großaktionär, hat Kasse gemacht. Das hat das Unternehmen aber auch in der Vergangenheit immer kommuniziert, schon beim Börsengang und auch auf dem Eigenkapitalforum hat man das nochmal angesprochen. Ich hatte das damals auch kommuniziert an meine Abonnenten. Also insofern war das keine Überraschung. Eher eine Überraschung, dass der Markt das so negativ aufgenommen hat. Denn klar, da sind natürlich Aktien auf den Markt gekommen. Das Angebot wurde ausgeweitet. Das spricht eher für fallende Kurse. Auf der anderen Seite, bis dahin war die Aktie natürlich auch sehr markteng, weil die beiden Großaktionäre ja einen großen Teil des Unternehmens gehalten haben. Und das hat auch dazu geführt, dass ein Jonos vielleicht nicht unbedingt in jeden Index reinkommen konnte, weil es da oftmals auch Bedingungen gibt, wie hoch der Free Float sein muss und so weiter. Also insofern solche Großanleger, also Großaktionäre, die aussteigen, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Das muss aber im Zweifel auch nicht immer negativ sein. Man hat das gesehen, als Fresenius, die Tochter Fresenius Medical Care so ein bisschen von alleine gelassen hat, da ist das für beide gut gewesen. Also insofern, ja, die Kursverluste in Ionos zuletzt, die habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Dass es ein bisschen runterging, nachdem die Aktie vorher zum Teil auch ein bisschen gehypt wurde, nachdem es ja seinerzeit auch einen Auftrag von der Bundesregierung in Sachen Cloud-Geschäft gab, das konnte ich nachvollziehen, dass, wie gesagt, das ein bisschen korrigiert, aber dass das dann gleich 30 und mehr Prozent nach unten gehen muss, das ist eben Börse, da wird oftmals kurzfristig übertrieben, ohne Sinn und Verstand, und die Aktie scheint sich jetzt wieder zu fangen, und ich denke, an Ionos, die gehört mindestens in den Bereich 30 Euro, ich würde sie sogar noch einen Tick höher mittelfristig sehen. Ja, und damit bin ich dann durch, sowohl der deutsche Markt besprochen, der amerikanische Markt besprochen, den Kryptomarkt besprochen, alles heute natürlich wieder recht positiv, alles in grün, wenn man so will, aber das muss nicht so bleiben. Aktuell sehen wir, wie gesagt, eine schwierigere Börsenphase. Ich glaube, dass die langsam ausläuft. Aber es kommt jetzt natürlich auch darauf an, was die Federal Reserve am Mittwoch sagen wird. Der YouTube-Kanal hat diese Woche Pause, weil der Tobi, der die Videos immer perfekt nachbearbeitet, schneidet und so weiter, leider eine Woche in Urlaub ist. Das hatte ich ja da auch kommuniziert. Deswegen müsst ihr mit dem Podcast leben. Ich überlege aber, ob ich entweder am Mittwoch zur FED-Entscheidung oder aber dann am Donnerstag, wenn so eine Nacht drüber geschlafen wurde, vielleicht mal einen Podcast noch außer der Reihe mache. Das habe ich noch nicht ganz entschieden. Kommt noch drauf an, was die FED da von sich geben wird und wie der Markt darauf reagiert, ob sich das lohnt, ob ich das vielleicht einschätzen soll. Ja, und bis dahin soll es das erstmal gewesen sein. Entweder dann bis Mittwoch oder Donnerstag oder aber bis nächsten Montag, das muss man wie gesagt sehen, verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage wie immer nur noch eins zum Schluss, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.